so wichtig, dass dieses Denken ins Rollen kommt. Auch so in Bezug auf Worte wie Inklusion, dass man das nicht einfach so in den Raum stellt, sondern sich genau überlegt, was bedeutet das jetzt für mein Vis-à-vis und wie schaut diese selbstbestimmte Inklusion aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Habit Talks All Inclusive. Mein Name ist Matthias Constanze. Ihr kennt mich wahrscheinlich schon von unseren anderen Episoden. Ich bin der Host unseres Podcasts und freue mich immer sehr, wenn ihr einschaltet und unseren Themen lauscht. Heute habe ich drei Gäste da bei mir in unserem Raum, Aufnahmeraum sitzen. Normalerweise packen wir unser mobiles Podcast-Studio zusammen und reisen durch die Stadt. Heute haben wir nur unseren Kasten aufgemacht und bei uns im Büro im 16. Bezirk unser Podcast-Studio aufgebaut. Es geht heute um ein sehr wichtiges Thema, für uns auch sehr wichtiges Thema, das vielleicht in der Gesellschaft noch nicht diesen Platz gefunden hat, den das Thema eigentlich brauchen würde. Und zwar geht es heute um die UN-Behindertenrechtskonvention. In den letzten Episoden kam dieses Thema auch immer wieder zum Sprechen. Wir haben schon kurz darüber geredet, was das ist, wie das Ganze ausschaut, worum es da auch in Grundzügen geht. Ich habe heute drei Kolleginnen da. Das freut mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr da seid. Johanna Weiß, Birgit Nowak und Katharina Schöll sind heute da und berichten uns, was die UN-Behindertenrechtskonvention ist, worum es da auch geht, wie das bei Habit ausschaut, aber auch wo die Herausforderungen auch sind und eventuell auch noch die Chancen liegen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute dieses wirklich absolut wichtige Thema miteinander besprechen können. Johanna, du warst ja schon bei einer Episode bei uns dabei, wie wir über die mobile Begleitung gesprochen haben, kennst jetzt auch schon das Setting eines Podcasts, magst dich trotzdem noch einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und wie du auch mit dem Thema UN-Behindertenrechtskonvention auch zum ersten Mal in Berührung gekommen bist.
Ja, also mein Name ist Johanna Weiß, ich arbeite in der mobilen Begleitung mit den Kindern und Jugendlichen, war zuvor 4 Jahre in einer Habit-Wiki, also ich bin schon länger dabei. Mit der Konvention bin ich schon in Berührung gekommen, bevor ich im Sozialbereich gearbeitet habe. Das Thema ist bei mir wirklich rasch übergesprungen und begleitet mich also mehr als 10 Jahre. Ein sehr ernüchternder Weg, aber seit einem Jahr darf ich eben Teil der Arbeitsgruppe sein, die sich mit der UN-Behindertenrechtskonvention beschäftigt und versucht, diese bei Habit sichtbarer zu machen.
Mhm. Magst du unseren ZuhörerInnen da gern ein bisschen mehr über die UN-Behindertenrechtskonvention auch erzählen?
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist in Österreich seit 2008 in Kraft. Und die Konvention ist die gesetzliche Grundlage, die die Rechte von Menschen mit Behinderungen regelt.
Mhm. Das heißt, da ist wirklich ein Gesetz geschrieben worden, wo drinnen steht, so und so sollte das ausschauen.
Genau, die UN-Konvention. Mhm. Die wird eben auch kontrolliert von der UNO. Mhm. Da ist ja Österreich nicht besonders glanzvoll ausgestiegen bei der letzten Kontrolle.
Okay.
Und die Konvention ist wirklich sehr detailreich und ich kann nur empfehlen, man muss sie nicht mit dem Originalgesetzestext auseinandersetzen, man kann einfach sie mit der leichter Lesenausgabe beschäftigen. Mhm. Und man braucht dazu nicht Experte sein oder Expertin, es geht einfach nur darum, darin zu lesen, mhm, auf das Thema zuzugehen und sich zu überlegen, wie kann ich es integrieren, was kann ich damit tun.
Mhm. Magst du uns da kurz erklären, was das ist, die UN-Behindertenrechtskonvention in leichter Sprache?
Das ist der Gesetzestext eben in leichter Sprache und auch mit Bildern, mhm, wo Artikel für Artikel erklärt wird, worum es geht, um welches Recht, mhm, wen es betrifft, wer dafür verantwortlich ist. Und wir als AG haben es uns zur Aufgabe gemacht, einzelne Artikel rauszunehmen, mhm, ein Handout dazu gestalten in leichter Sprache, mhm, und ich glaube, damit leisten wir hier bei Habit Pionierarbeit, die einzelnen Artikel in Piktogramme zu übersetzen.
Okay, das heißt, um das kurz zusammenzufassen, es gibt da diesen großen Gesetzestext, der wahrscheinlich in juristischer Fachsprache irgendwie verfasst ist. Den gibt es jetzt auch schon in leichter Lesen bzw. in leichter Sprache für KundInnen gut erklärt, damit das auch gut greifbar ist. Und ihr in dieser Arbeitsgruppe, die ihr bei Habit da auch gegründet habt, brecht das jetzt tatsächlich auf unsere Zielgruppe herunter? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, wir versuchen es.
Okay. Diese Arbeitsgruppe hört sich mega spannend an. Wie lange gibt's die jetzt schon? Wie schaut das aus?
Seit einem guten Jahr. Wir haben damals gestartet am 5. Mai 2023.
Mhm.
Der 5. Mai ist ja der Europäische Protesttag zu den Rechten der Menschen mit Behinderungen.
Mhm.
Und gestartet hat das Ganze als Jahresziel in der mobilen Begleitung. Und meine Kollegin, die Birgit Nowak und ich, durften Stunden nehmen aus unseren Begleitungszeiten beziehungsweise Overhead-Zeiten, um diese Arbeitsgruppe zu gründen, und sind dann nach und nach gewachsen und haben dann immer seitens Geschäftsführung Stunden zur Verfügung gekriegt. Ja, und seitdem versuchen wir uns in der Thematik zu vertiefen und sind trotzdem auch nur ganz normale Betreuerinnen, die sich damit beschäftigen.
Okay.
Also ich weise ein bisschen das Wort Expertise zurück, weil die Fähigkeit, die wir nutzen, ist, dass wir lesen können, und wir lesen drinnen und reden drüber und machen uns Gedanken.
Ja, du hast gesagt, das Jahresziel von der mobilen Begleitung war, sich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Das heißt, ihr Kolleginnen habt euch da zusammengesetzt und habt ein Jahresziel gemacht, oder war das wirklich der Auftrag irgendwie von der Geschäftsführung?
Wir haben die Jahresziele in der mobilen Begleitung besprochen, und ich habe gesagt, mir stoßt es wirklich auf, dass ich ganz selten über das Wort UN-Behindertenrechtskonvention stolpere oder eigentlich gar nicht, und mir fehlt eine klare Sichtbarmachung. Und das war eigentlich eine sehr niederschwellige Aktion von unserer Leitung. Na, dann macht's was. Und so haben wir begonnen.
Also das war wirklich von eurer Intention heraus gesagt, das ist nicht sichtbar, da braucht's was, da braucht's mehr, und habt's dann mehr oder weniger die Ressourcen und die Mittel dazu bekommen, euch mit dem Thema auch auseinanderzusetzen.
Ja, es hat einfach die ersten Monate gebraucht, um herauszufinden, in welchen Rahmen wir uns bewegen wollen. Der Ursprungsgedanke war, auf drei Ebenen durchzustarten, nämlich die Sichtbarmachung auf Mitarbeiterebene, nach außen und auf der Kundinnenebene. Und jetzt sind wir uns eigentlich einig gewesen, dass wir uns jetzt im Bereich der Kolleginnen bewegen und das möglichst fertig aufbereiten, die einzelnen Artikel, damit sie es einfach nur ins WG-Forum mitnehmen können oder eine andere Situation des Besprechens. Sie überlegen bei den Betreuungsplanungen, welchen Bezug heute nehmen zu welchem Artikel, weil unser ganzer Arbeitsalltag auf der Konvention beruht.
Natürlich, weil wir arbeiten ja mit Menschen mit Behinderungen, das ist ja unsere Aufgabe, das ist unser Ziel, die Kundinnen dahingehend zu unterstützen, dass sie ihr Leben so gestalten können, wie es für sie auch gut möglich ist. Und das ist ja, glaube ich, in der Konvention drinnen beschrieben, wie das ausschauen sollte, oder?
Ganz genau. Und es ist für mich von immenser Bedeutung, weil ich oft so die Reaktion auch immer wieder höre, das ist eh klar, aber mein Vis-à-vis ist nicht von meiner persönlichen Wertehaltung abhängig, sondern das ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir zu erfüllen haben. Und das sind einfach so Kleinigkeiten, wie welche Musik wird im Wohnzimmer einer WG gespielt. Ist das jetzt der Radiosender, den der Betreuer oder die Betreuerin hören will? Oder habe ich mir überlegt oder eine Rückmeldung eingeholt von den Kundinnen? Ich weiß schon, manchmal ist man so in dem Tunnel drinnen, dass man tatsächlich auf diese möglichen Kleinigkeiten vergisst.
Ja.
Aber ich denke, das ist unser Auftrag, daran zu erinnern.
Absolut. Und ich glaube, je mehr man Menschen dafür sensibilisiert und je öfters man tatsächlich über so Themen spricht, je mehr findet das natürlich auch irgendwie einen Platz in den Gedanken. Man reflektiert ja ganz viel dann drüber und denkt sich, ah ja, stimmt, eigentlich habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Und ich glaube schon, dass es viele Menschen wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie, wie wir mal sagen, mutwillig irgendwie einen Sender aufdrehen, sondern dass das einfach so passiert, weil sich die Menschen damit auch noch nicht so viel auseinandergesetzt haben, oder?
Das glaube ich ja. Diese Alltagshandlungen, die passieren dann einfach. Aber ich denke mir, so wie ein Gesundheits- und Krankenpflegegesetz sehr ernst genommen wird, dass wir nicht über unsere Kompetenzen hinausarbeiten oder dass wir unsere Kompetenzen auch erfüllen. Genau diese gleiche Ernsthaftigkeit wünsche ich mir im Umgang mit der Konvention.
Also
und ich denke, dass man das genauso verinnerlichen kann wie die Inhalte von einem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Was darf ich nicht, was muss ich nicht? Und genau so sollten wir einen Umgang mit der Konvention finden und eine inhaltliche Auseinandersetzung.
Also wenn man so ans Gesundheits- und Krankenpflegegesetz denkt, es gibt ja wirklich ganz klare Regeln vor, was welche Berufsgruppe wie, wann, wo machen muss, welche Kompetenz braucht man wofür. Also das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz konkret und wird ja auch gut kontrolliert, sage ich einmal, und überwacht. Du forderst, dass genau das gleiche System oder diese gleiche Ernsthaftigkeit des Themas auch die UN-Behindertenrechtskonvention betreffen muss eigentlich.
Absolut. Es ist natürlich deutlich komplexer, aber es ist so wichtig, dass dieses Denken ins Rollen kommt, auch so in Bezug auf Worte wie Inklusion, dass man das nicht einfach so in den Raum stellt, sondern sich genau überlegt, was bedeutet das jetzt für mein Vis-à-vis und wie schaut diese selbstbestimmte Inklusion aus? Das heißt nicht, wir gehen jetzt einfach zu jeder Veranstaltung, wo wir Freikarten kriegen oder dergleichen, sondern für wen passt es? Und wenn ich da eine Beobachtungsplanung dazu schreibe, um zu erheben, was sich mein Vis-à-vis wünscht, wo will ich dabei sein, wo will ich nicht dabei sein. Das Thema ist so tief, so vielschichtig und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, darüber zu sprechen und in den Austausch zu gehen, um zu erfassen, wie komplex die Thematik ist und wie natürlich auch in all ihrer Facetten dann auch wieder. Weil im Grunde ist es das, was ich mir wünsche für mich, gilt ja für mein Vis-à-vis genauso. So wie es für mich in meiner Vorstellung gilt, gilt es für mein Vis-à-vis in dessen Vorstellung.
Großes Schlagwort Selbstbestimmung, das gibt es ja auch immer wieder und Inklusion, Selbstbestimmung, das sind so die großen Schlagwörter in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. Greift das eine Hand in Hand ins andere, wo du sagst, das ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich alles komplett geregelt?
Mit diesen beiden Worten ist sehr viel abgedeckt. Ja. Aber die Konvention geht schon nur deutlich mehr ins Detail. Okay. Zum Beispiel ins Arbeitsrecht und dergleichen. Also insofern, wenn man sich auf die Konvention beruft, sollte man sich dann halt auch schon nur tiefer damit beschäftigen. Mhm. Aber wenn man mal diese Dinge wie Inklusion und Selbstbestimmung in sich trägt, ist zumindest der Weg auf jeden Fall beschritten. Mhm. Ich denke mir, gerade bei den Kindern merke ich, das ist jetzt eine Generation, die ist ihrer Rechte schon mehr bewusst. Und ich glaube, da ist es auch unser Auftrag zu vermitteln, dass Rechte haben auch bedeutet, Pflichten zu erfüllen. Und denk mal, in der Generation, die ich in der WG begleitet habe, da musste man vor ihm vermitteln, ihr habt viele Rechte, ihr dürft euch beschweren. Da musste man ja auf einer ganz anderen Basis ansetzen.
Ja, ja.
Also insofern muss man schon bereichsübergreifend das dynamisch betrachten.
Ja. Und ich glaube ja auch, dass wir unsere Kundinnen dahingehend ja auch noch ein bisschen begleiten müssen. Eben wie du sagst, ihr habt das Recht, euch zu beschweren. Macht's euch bemerkbar. Zeigt's, was nicht passt und was ihr haben möchtet, oder? Wie sind da deine Erfahrungen?
In der WG hatte ich den Eindruck, dass man sehr viele sehr dazu ermutigen musste und überhaupt herausfinden, wie schaut eine Beschwerde aus? Woran erkenne ich, dass sich diese Person jetzt gerade bei mir beschwert? Bei anderen hat man es dann schon gewusst. Und jetzt in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist das für mich eine ganz andere Ausgangslage, weil die diese Ressource von zu Hause wohl schon mitbekommen. Beziehungsweise sie noch nicht so in diesem System, in diesem Betreuungssystem gelandet sind, dass sie sich's abgewöhnt haben. Da geht's darum, diese Ressource aufrechtzuerhalten. Und irgendwo in eine Balance zu bringen. Aber prinzipiell muss man halt sagen, gerade so in Schule und Kindergarten wäre halt auch so unheimlich viel Potenzial nur drinnen, die Konvention nur sichtbarer zu machen und zu verankern. Also ich denke mal oft bei den Schulen, warum müssen die basalen Förderklassen so extra sein? Warum können die nicht neben einer regulären Klasse sein oder neben einer Integrationsklasse, damit einfach in den Pausen Begegnungen passieren? Warum ist es nicht selbstverständlich, dass es in jeder Kindergartengruppe Kinder gibt, die Behinderungen haben? Ich denke, da wäre nur sehr viel Potenzial. Und das würde halt, glaube ich, auch die Gefahr abwenden, dass eben die nächste Generation verlernt, sich zu beschweren.
Ich glaube, das spielt wirklich ganz viel miteinander mit, weil alleine diese Sichtbarkeit, diese Berührungspunkte, was man natürlich mit anderen Menschen hat, wenn man das von klein auf einfach mitbekommt, ist das sicher eine ganz andere Ausgangslage oder eine ganz andere Möglichkeit, Menschen zu begegnen, die vielleicht andere Vorzeichen haben.
Absolut. Kinder sind total offen und ich erlebe das in der mobilen regelmäßig. Und ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt noch einmal.
Gern.
Mit ein Kind, ein Mädchen, Rollstuhlfahrerin und kommuniziert über Piktogramme und wir waren am Spielplatz und ich habe schon gemerkt, wir werden die längste Zeit von einem kleinen Burm beobachtet, der genau zugeschaut hat, wie ich das Mädchen sondiert habe und wie wir halt über die Piktogrammkarten kommuniziert haben. Und dann hat er sich halt herangepirscht und hat dann irgendwie gefragt, wie wir miteinander reden und wie das funktioniert und ich habe es ihm erklärt und dann hat er gesagt, na passt, ich habe schon verstanden, du kannst gehen. Also Kinder haben diese Berührungsängste nicht, aber sie lernen zu wahnsinnig schnell, weil diese Begegnungen nicht passieren.
Ja.
Und das sind ja die Dinge, die im Alltag erlebt. Die Leute sind wahnsinnig hilfsbereit. Sie wollen dann helfen, in die U-Bahn einsteigen, in den Bus, aber sie haben Hemmungen, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie es nicht erlebt haben. Und das ist für mich eines der größten Problematiken. Dass man Menschen voneinander entwöhnt, obwohl diese Ressource des Einanders akzeptierend vorhanden gewesen wäre, von Anfang an.
Ja.
Und da muss ich halt schon sagen, das ist systematisch.
Systematisch.
Weil diese Trennung passiert von klein auf.
Ja. Wenn dieser Kontakt einfach ganz, ganz natürlich und ganz, müsste ich sagen, einfach ohne irgendwie hinterfragt zu werden, auch da ist, hat man irgendwie nicht Berührungsängste, diesen, oh mein Gott, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was macht dieser Mensch? Wieso hat er da Bilder, mit denen er kommuniziert, sondern das kennt man dann einfach schon. Und alles, was man kennt, ist natürlich nicht mehr fremd.
Genau. Und es, vor allem, es kippt dann nicht in diese andere Richtung, dieses, mein Gott, wie arm.
Mhm.
Und ich denke mir, ich glaube nicht, dass unsere Kinder oder in der WG die Kundinnen mit ihrer Behinderung oder mit ihren Behinderungen gehadert haben.
Mhm.
Das ist das Problem vom Vis-à-vis, dass sie damit überfordert sind und nicht wissen, wie sie tun sollen.
Mhm.
Es ist nicht das Problem von unseren Kundinnen.
Ja.
Ich denke mir, eins meiner Kinder beim letzten Mal hat genau beobachtet, wie aus dem Lift aussteigt, und sie ist Rollifahrerin, mhm, und hat gesehen, wie da eine Frau mit zwei Krücken aussteigt,
mhm,
und sagt zu mir, schau mal, die Frau kann ja nicht einmal gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja toll, sie findet nicht, dass sie eine Behinderung hat.
Ja, ja.
Ihr Rollstuhl ist ihre persönliche Bereicherung.
Ja.
Und in dieser nächsten Generation ist schon so viel da.
Mhm.
Und da haben wir so eine große Verantwortung, dass das nicht wieder in diesem System verloren geht.
Mhm. Absolut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, umso früher man irgendwo anfängt, umso eher man da Berührungspunkte auch schafft und Möglichkeiten, einander zu begegnen, umso, ja, fruchtbarer ist das Ganze und umso automatischer und selbstverständlicher auch, oder?
Auf jeden Fall. Und im Grunde ist es was so Natürliches.
Mhm.
Wenn man es zulässt, von Anfang an, wenn man das wieder so systematisch auseinandergliedert, wird es einfach nur komplizierter.
Mhm.
Und es geht dann einfach, je weiter das passiert, in so komplexe Richtungen wie, ja, wenn dann die Frage kommt, was kann ich als Einzelner tun? Aber einen gewissen Moment kann ich als Einzelner nur ganz wenig tun.
Mhm.
Weil wenn ich an meine Zeit in der WG zurückdenke, da ist das Aufgabenpaket so groß,
mhm,
und so komplex. Und wenn mir dann nur jemand kommt, ich soll bitte den und den Artikel im Alltag berücksichtigen, dann kann ich mir vorstellen, dass ich dann irgendwann rot ziehe und denke, was soll ich denn noch alles tun?
Mhm. Wie
soll
sich das ausgehen?
Das System habe ich nicht geschaffen. Ich muss in dem System irgendwie agieren können. Und
mhm,
dann soll ich auch noch sowas Komplexes wie eine Konvention umsetzen.
Mhm.
Also die Rahmenbedingungen müssen von oben her verändert werden.
Mhm.
Da muss ein Personalschlüssel adäquat sein. Da müssen die Arbeitsbedingungen adäquat sein. Da hat ein ganzes Land einen Auftrag zu erfüllen.
Mhm. Johanna, vielen Dank für deine wirklich klaren und eindrücklichen Worte. Vielen Dank, dass du heute da bei uns warst.
Ja, ich danke auch, vor allem, dass ich dazu offen sprechen durfte.
Liebe Birgit, du bist ja heute zum ersten Mal bei uns im Tonstudio. Hier kann man sagen, in unserem improvisierten. Johanna und die Katharina waren ja tatsächlich schon einmal bei einer Aufnahme dabei. Für dich ist es das erste Mal. Die ZuhörerInnen kennen dich ja noch gar nicht. Magst dich kurz vorstellen?
Ja, also ich bin die Birgit. Ich arbeite in der mobilen Begleitung bei den Kindern und Jugendlichen und bin seit ungefähr 2 Jahren bei Habit. Habe davor mit sehbehinderten und blinden Kindern gearbeitet und mit Jugendlichen, die eine Gehbehinderung gehabt haben, und bin auch da schon sehr oft an die Grenzen und an die Möglichkeiten der UN-Behindertenrechtskonvention gestoßen, ohne dass es mir damals noch bewusst gewesen ist. Da muss ich der Johanna sagen, danke, dass du mir das bewusst gemacht hast, und ich bin sehr froh, Teil dieser AG zu sein.
Mhm. Das heißt, du bist Arbeitskollegin im gleichen Team wie die Johanna und warst auch bei dir bei der Erstellung der Jahresziele, also bei dem Jahresziel der mobilen Begleitung dabei, wo dieses Thema UN-Behindertenrechtskonvention auch groß aufgerollt wurde.
Genau, richtig.
Du hast jetzt auch von dieser Arbeitsgruppe gesprochen, die Johanna hat es eh vorher schon erwähnt. Wie waren denn das so die Anfänge? Wie hat denn das gestartet? Wie ist das losgegangen?
Also wir hatten eine Teambesprechung, wo wir über die Jahresziele gesprochen haben, und mhm, die Johanna hat das eingebracht, und mit dieser Klarheit, mit der sie auch vorher gesprochen hat, und hat sie mich einfach gefangen.
Mhm.
Und ich habe mir gedacht, ja, da muss man auch mitarbeiten, und dann war die Idee, dass wir eine AG gründen, und ich habe sofort gesagt, ja, unbedingt, das machen wir.
Mhm.
Dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben mal überlegt, was wir machen wollen, was Ziel dieser AG sein sollte, und haben dann einen Termin gehabt mit dem Geschäftsführer Andreas Kauber und haben ihm dann das quasi gepitcht, was wir oder vorgestellt, was wir vorhaben und was unsere Wünsche und Ziele sind. Am Anfang waren unsere Ziele schon sehr hoch gesteckt. Wir haben dann im Laufe der ersten Treffen das ein bisschen runtergeschraubt, aber mhm, ich glaube, wir sind jetzt auf einem ganz guten Weg.
Was waren denn eure Ziele, weil du gesagt hast, ihr habt euch sehr hoch gesteckt?
Ja, wir wollten ja da irgendwie mit Pauken und Granaten irgendwie das überall sichtbar machen. Und wir wollten halt dass das jeder gleich sieht und dass wir alle gleich erreichen und dass jeder genauso dafür brennt wie wir. Und das ist halt nicht machbar und nicht möglich, auch aus den Gründen, die Johanna schon gesagt hat, weil grundsätzlich so viel Arbeit ist und jeder eigentlich schon so viel zu tun hat und dann halt keine Ressourcen mehr hat, um das auch noch zu beachten.
Mhm. Okay, das heißt, ihr seid da wieder ein bisschen runtergeholt worden von euren schon guten und großartigen Ideen, aber ebenso wieder ein bisschen am Boden der Tatsachen auch gebracht.
Genau, richtig. Wir hatten dann ein Treffen, wo wir bereichsübergreifend die Leute eingeladen haben zum Mitarbeiten und waren dann sehr ernüchternd, dass das eigentlich nicht sehr viele Leute in Anspruch genommen haben. Mhm. Ich glaube, wir waren zu viert bei dem Treffen.
Okay.
Aber es hat irgendwie ganz gut getan, trotzdem, dass wir nach außen gegangen sind. Und mittlerweile sind wir von 2 auf 5 Leute gewachsen bei der AG. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr fein.
Das heißt, die AG besteht jetzt aus 5 Menschen. Sind das alles Habit-KollegInnen oder?
Ja.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, schon auch wichtig und interessant auch für die ZuhörerInnen, dass das wirklich ein Projekt von Habit ist. Das heißt, von KollegInnen für KollegInnen, wo es da um Habit-Themen geht, weil ich glaube, es ist schon wichtig, dass man da auch einen Einblick in die eigene Arbeit auch hat und in die eigenen Strukturen, oder?
Genau. Mittlerweile gehen wir auch nach außen und holen uns sogenannte Sprachrohre von außen dazu, wie zum Beispiel die Daniela Rammel vom Monitoring-Ausschuss, die bei einem Treffen anwesend war. Eins unserer Ziele war auch, dass wir die Artikel der Behindertenrechtskonvention noch einmal vereinfachen, aus der leichten Sprache noch einmal vereinfachen, das hat die Johanna auch schon erwähnt, und die Handouts machen. Und die Daniela Rammel war einmal dabei und hat uns unterstützt im Erstellen dieses Handouts. Mhm. Wir sind auch zum Thema Mobilität, sind wir auch an die Lenka Kwiatkowa vom Jugend am Werk herangetreten. Die war auch einmal mit dabei und hat uns über das Projekt der Mobilitätsbegleitung erzählt, was seit Mai läuft, wo Kundinnen von Jugend am Werk Leute aus der WG abholen und in die Arbeit bringen.
Da war jetzt urviel dabei, da brauche ich noch ganz, ganz, ganz viel Informationen, damit ich mich gut auskenne. So, also zu Beginn, ihr holt euch immer Leute von draußen, also jetzt schon 2x Menschen auch außerhalb von Habit zu euch in die Arbeitsgruppe dazu, um euch da natürlich auch irgendwie besser zu vernetzen, oder geht es da um auch einen inhaltlichen Austausch?
Sowohl als auch. Also wir wollen es ja nach außen tragen, unser Anliegen und natürlich auch Information und Austausch, und das sollte so irgendwie Hand in Hand gehen.
Absolut. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann auch einen Blick beziehungsweise Expertise auch von außen holt, um da jetzt nicht nur in seiner eigenen Bubble, sage ich einmal, da unterwegs zu sein, in der Habit-Bubble, sondern auch die Eindrücke von außen auch zulassen.
Genau. Und die UN-Behindertenrechtskonvention ist ja nicht nur Habit-weit, sondern global, geht ja weiter darüber hinaus.
Ja. Und sicher haben Menschen, die sich damit auch schon viel beschäftigt haben, auch schon ihre eigenen Erfahrungen gemacht, wo man dann natürlich sich austauschen kann, wo man lernen kann.
Genau.
Du hast ja gesagt, die Handouts werden dann in die Betriebsstellen weitergegeben, je nach Artikel, den ihr auch bearbeitet. Jetzt war großes Thema Mobilität. Da hast du ja auch schon gesagt, ist ja wirklich tatsächlich schon ein Stein ins Rollen gekommen. Magst du uns da zum Thema Mobilität, du hast ja gesagt, Jugend am Werk war da schon irgendwie auch mit dabei. Magst du uns dieses Projekt so ein bisschen ins Detail erklären? Worum geht's da? Oder wie hat das Ganze begonnen? Wieso habt ihr mit Mobilität angefangen?
Mobilität ist einfach ein Thema, das uns in der mobilen Begleitung natürlich immer wieder unterkommt.
Wie es auch so schön heißt,
Es gibt viele, viele Geschichten, die wir dazu erleben, und wir sind ja eigentlich tagtäglich damit konfrontiert. Unsere KundInnen ja eigentlich auch, wenn sie unterwegs sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen das Thema Mobilität. Gibt es auch einen Artikel dazu in der UN-Behindertenrechtskonvention und laden uns dazu jemanden ein, der sich auch damit beschäftigt hat. Und das ist eben die Lenka Kwiatkowa gewesen in dem Fall, die uns erzählt hat von dem Projekt, das seit Mai läuft das. Und da geht es darum, dass eben KundInnen nicht auf den Fahrtendienst angewiesen sind. Großes Ziel dieses Projekts ist, dass es in der Gesellschaft eben dieses nicht ausgegrenzt werden und dass die Leute die Möglichkeit haben zu wählen, fahre ich mit dem Fahrtendienst oder fahre ich öffentlich. Und dass das einfach ein ganz normales Bild unter Anführungszeichen wird, dass Rollstuhlfahrer auch in den Öffis unterwegs sind und dass das, so wie die Johanna auch gesagt hat, auch einfach zur Normalität wird eigentlich, weil wenn man immer wieder Kontakt hat, dann verliert man auch die Scheu und dann ist das normal, weil ich meine, es hat ja, in Wirklichkeit gibt es Leute mit roten Haaren, mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, mit grünen Haaren und das ist auch ganz normal.
Ja.
Und so ist irgendwie das Ziel von uns und auch von diesem Projekt, dass das auch irgendwann einmal normal ist, wenn jemand mit Krücken geht, mit einem Rollator geht, mit Rollstuhl geht, fahrt oder auch blinde Sehbehinderte einfach in den Öffentlichen immer da sind.
Und dass auch die Möglichkeiten bzw. der Zugang, die Zugänglichkeit für alle Menschen auch gut erreichbar ist.
Genau, richtig. Und da ist dann auch die Wiener Linien und die öffentlichen Verkehrsmittel gefragt. Das ist auch, kann ich ein bisschen vorausschauen, unser nächstes Ziel, dass wir uns mit denen vernetzen.
Ah.
Das ist nicht ganz so einfach gerade leider, aber wir sind dran.
Das heißt, großer Aufruf an die Wiener Linien, sollte uns jemand zuhören, sollte jemand gerade diese Episode auch hören. Wir wollen natürlich Raum schaffen für alle Menschen, dass jeder Mensch in Wien gut öffentlich unterwegs sein kann. Ich finde, es ist also total wichtig, den öffentlichen Verkehr auch zu nutzen. Natürlich auch mit ökologischer Fußabdruck, aber natürlich auch diese Barrierefreiheit, diese Möglichkeit, dass jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten haben soll.
Genau. Und wir können uns ja auch entscheiden, fahre ich mit dem Taxi oder fahre ich mit der Straßenbahn? Und das sollte für jeden Menschen eigentlich gelten, diese Entscheidungsfreiheit.
Absolut. Und wenn ich da überlege, es hat ja natürlich auch einen gewissen Kostenfaktor, sage ich einmal, weil wenn ich mit dem Taxi fahre oder wenn ich einen Fahrtendienst benötige, sind das dann natürlich ganz andere Kosten damit auch verbunden, wie wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel auch in Anspruch nehme.
Und man ist auch viel abhängiger, wenn ich darauf warten muss, dass der Fahrtendienst kommt und mich von A nach B bringt, dann ist man natürlich viel abhängiger, als wenn ich sage, okay, ich steige einfach in die Straßenbahn oder in den Bus oder was auch immer.
Wird das jetzt schon umgesetzt? Ist da schon das Thema Mobilität, ist da schon am Laufen? Gibt es da schon irgendwie ein Projekt, das, oder gibt es da schon Kundinnen, die öffentlich unterwegs sind?
Also ja, im Zuge dieser Mobilitätsbegleitung werden drei Kundinnen von WGs, von Habit-WGs abgeholt und in die Arbeit gebracht von diesen Mobilitätsbegleitern. Die sind ziemlich gut gebrieft. Da gibt es eine Ausbildung, die über Jugend am Werk läuft.
Okay, ja.
Und die holen die Kundinnen von der WG ab und begleiten sie in den öffentlichen Verkehrsmitteln bis in die Arbeit und dann am Nachmittag auch wieder zurück von der Arbeit in die WG. Und das läuft ganz gut. Und die sind sehr gut gebrieft, bestehen auch darauf, dass sie gehört werden und machen auch darauf aufmerksam, wenn ein Busfahrer die Rampe aufmachen muss oder den Bus absenken muss. Und ja, das läuft ganz gut.
Das heißt, die setzen sich auch tatsächlich ein, weil kennt ja wahrscheinlich auch jeder diese Autobusse in Wien, die da unterwegs sind.
Ja.
Das wissen vielleicht auch nicht viele, die haben tatsächlich eine Rampe. Die kann man ausklappen, beziehungsweise muss die auch ausgeklappt werden, wenn eine Person, die im Rollstuhl unterwegs ist, den Bus betreten möchte.
Ganz genau, ja. Und also es ist ein Teil dieser Ausbildung, dieser Mobilitätsbegleiter, diese Kommunikation mit den Menschen im Umfeld. Und da wird ihnen eben auch, sie werden sie auch gebrieft, dass sie dann eben sagen, ja, es muss jetzt die Rampe raus oder Leute, geht's auf die Seite in einer freundlichen, aber doch sehr, sehr
bestimmten,
danke, in einer bestimmten Art.
Ja, ich glaube, das braucht es tatsächlich auch. Wenn ich so ein bisschen nachdenke, wenn ich in der Früh mit dem Bus oder mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn unterwegs bin, ganz viele Leute sind mit den Kopfhörern oder mit dem Handy unterwegs, nehmen die Umwelt auch gar nicht wahr. Da muss man schon auf sich auch ein bisschen aufmerksam machen, dass man seinen Platz auch bekommt, beziehungsweise auch die Möglichkeiten bekommt, dass man barrierefrei in ein öffentliches Verkehrsmittel auch hineinkommen kann.
Und ich erlebe das in der mobilen Begleitung auch und meine Kolleginnen wahrscheinlich auch in der täglichen Arbeit. Man muss einfach manchmal sich Gehör verschaffen, dass man in die Lifte hineinkommt, dass man in die Öffis hineinkommt. Und in dem Fall sind wir die Sprachrohre für die Kinder und Jugendlichen. Und es wäre halt Ziel, dass sie es selber auch schaffen, sich Gehör zu verschaffen.
Das wäre natürlich das Allerbeste super. Dann, oder?
Oder dass es gar nicht notwendig ist, sich Gehör zu verschaffen, sondern dass die von vornherein sehen, da steht jemand und möchte mit einem Rollstuhl einsteigen. Ich stehe auf und mache die Rampe auf.
Und da fangen wir gleich wieder ganz vorne an. Wenn da man sichtbar ist, wenn man da immer wieder mit so einer Situation schon in Kontakt gekommen ist, dann ist es einfach selbstverständlich, oder?
Genau, richtig, ja.
Und das wäre das Allerschönste, wenn
das, wär's super, ja,
das jetzt auch schon so passieren würde. Aber ich glaube, es ist absolut wichtig, eben den ersten Schritt zu machen. Und der erste Schritt in so eine Richtung, ich meine, was habt ihr gesagt, wann wurde die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert? Ich glaube, 2008 war das, ja, genau. Das war ja jetzt nicht gestern.
Nein.
Das steht ja auch schon länger irgendwo geschrieben und unterschrieben, aber da muss man halt auch dranbleiben, da muss man sich engagieren dafür, da muss man sich dafür einsetzen, denn Menschen mit Behinderungen sind oft eben am Rand der Gesellschaft, haben vielleicht nicht diese Hörbarkeit, sage ich einmal, oder nicht diese Präsenz in den unterschiedlichen bei den unterschiedlichen EntscheidungsträgerInnen, und da finde ich es gut, dass ihr euch dafür einsetzt, damit ihr auch der Sprachrohr seid. Ja,
ja, finde ich auch gut.
Das heißt, was kann so jeder einzelne Mensch tun, der jetzt vielleicht nicht direkt in der Betreuung von Menschen mit Behinderungen arbeitet, um da vielleicht auch an der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mitwirken zu können? Was glaubst du, was braucht es da? Die Gesellschaft, jeder Mensch, der irgendwie da auf der Straße unterwegs ist, oder Menschen, die in der U-Bahn unterwegs sind, wenn wir das Thema Mobilität auch angesprochen haben. Was möchtest du an die ZuhörerInnen appellieren?
Ich finde, ein bisschen mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander, ganz egal, ob Behinderung oder nicht, das wird schon viel machen, viel helfen, dass einfach die Gesellschaft ein bisschen besser auch miteinander auskommt.
Mhm.
Und also, wenn man einfach mit offenen Augen durch die Gegend geht und vielleicht schaut, dass man Platz macht oder dass man unterstützt oder einfach nur normal durch den Alltag geht, das wird, glaube ich, schon viel helfen. Das könnte jeder Einzelne machen und so ein bisschen die Scheu verlieren vor Rollstühlen, vor Leuten, die vielleicht mit Spasmen unterwegs sind.
Mhm.
Das, glaube ich, wird schon viel, viel helfen.
Mhm. Und wenn wir dann vielleicht auch jetzt immer mehr sichtbar sind, wenn wir da vielleicht auch öfters unterwegs sind und da wirklich präsent sind, hoffe ich, dass wir bald auch so weit sind, dass da Leute gar nicht mehr so viele Berührungsängste haben.
Ja, das wäre ein sehr schönes Ziel.
Absolut. Birgit, vielen, vielen Dank für deine Eindrücke, für deine Erfahrungen. Ich merke auch, bei dir ist ganz viel Leidenschaft, ganz viel Herzblut für dieses Thema dabei. Und ich sehe auch, wie deine Augen strahlen, wenn du über dieses Thema sprichst und wie viel Emotion da ist.
Vielen Dank für die Einladung. War sehr schön, hier in diesem Rahmen über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Absolut. Dankeschön fürs Dasein.
Danke.
Liebe Katharina, du bist ja auch schon, kann man sagen, Podcast erfahren. Du warst ja auch schon bei der Episode dabei, die wir über die Wohngemeinschaften aufgenommen haben. Jetzt zum Thema UN-Behindertenrechtskonvention. Magst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Also das stimmt. Hallo, mein Name ist Katharina Schöll. Ich arbeite bei HABIT seit ganz langer Zeit. Ich glaube, es war 2013, 14, wo ich angefangen habe.
Hm.
Und arbeite im vollbetreuten Wohnen, eben in der Schanzstraße, wo wir auch schon eine Podcast-Aufnahme hatten. Und genau, bin innerhalb von HABIT recht untriebig,
was
die Kolleginnen immer wieder sagen, rückmelden. Genau, und bin damals auch eben auf die Arbeitsgruppe UN-Behindertenrechtskonvention aufmerksam geworden. Also ich habe ungefähr vor einem Jahr, bisschen länger, die Birgit am Haus dem Herzkind-Sommerfest kennengelernt, und da hat sie mir davon tatsächlich erzählt, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, und da gab es noch gar nicht so viele Informationen dazu, und ich fand es vom ersten Moment an total spannend, weil ich mich auch privat viel mit dem Thema Disability und Diversity beschäftige.
Mhm.
Und mir dachte, hey, super, ich glaube, da würde ich gerne mitmachen. Und so kam es, dass ich dann auch Teil der Arbeitsgruppe wurde und mich dieser Arbeitsgruppe angeschlossen habe.
Das heißt, du warst jetzt gar nicht in der mobilen Begleitung irgendwie dabei, wo dieses Jahresziel gemacht wurde, sondern ihr habt einfach die Chance des Sommerfests genutzt, wo einfach ganz viele Kolleginnen auch zusammenkommen, gemeinsam irgendwie feiern und die Möglichkeit haben, in den Austausch zu gehen. Und mega cool, dass ihr euch da gleich vernetzt habt und dass du gesagt hast, passt, ich möchte da irgendwie Teil dieser spannenden Arbeitsgruppe sein.
Genau.
Das heißt, du warst aber dann jetzt doch schon, warst du schon bei diesem Gespräch beim Andreas dann auch dabei, wo die ersten Ziele, die ersten hochgesteckten Ziele, wie wir schon gehört haben, präsentiert worden, oder bist du dann erst ein bisschen später dazu gekommen?
Ich habe davor, war ich schon mal bei einem Meeting von der Arbeitsgruppe, wo es darum gegangen ist, okay, in welche Richtung wollen wir uns ausrichten, was wollen wir erreichen, glaube ich. Mhm. Und dann gab es erst diesen Termin, glaube ich, mit dem Andreas, oder das war ein Follow-up-Termin. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß, dass dann irgendwann noch darum ging, an wie man das ganze Projekt aufzieht. Mhm. Und auch vor diesem ersten Kickoff-Workshop, der dann für Habit alle war, war ich schon ein bisschen in Berührung mit der Arbeitsgruppe. Okay. Genau, aber bis das Ganze ins Rollen kam ist und so, also ich bin dann einfach später auf
dazugekommen,
ja.
Genau. Katharina, du hast ja gesagt, abseits von deiner Tätigkeit bei Habit beschäftigst du dich ja auch mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, eben Diversity und was hast du noch gesagt?
Diversity und Disability, also ich studiere, ich mache auch ein Studium nebenher noch auf der Fachhochschule in Kärnten, die bieten ein Studium dazu an, wo es genau auch um die Verbindung geht, also Disability und Diversity, weil Disability ist ja eigentlich eine Diversitätskategorie. Mhm. Genau. Das beschäftigt mich sehr. Auch da beschäftigen wir uns natürlich sehr viel mit den Rechten von Menschen mit Behinderung, mit der Repräsentation von Menschen mit Behinderung, wie ein inklusives Gemeinwesen aussehen kann. Und ja, also da passt auch die Arbeitsgruppe perfekt dazu. Und ich glaube auch, also ich empfinde, dass die Arbeitsgruppe wahnsinnige Pionierarbeit leistet und auch insofern einmalig ist, als dass sie extrem wichtige Übersetzungsarbeit leistet. Mhm. Weil, wie die Johanna schon gesagt hat, ein Gesetzestext, und beschäftige mich auch öfter irgendwie mit Gesetzestexten, ist halt einfach zäh wie ein Kaugummi, vor allem auch, wenn man nicht aus dieser Materie kommt. Mhm. Ganz oft ganz unverständlich. Dann gibt es eben die leichte Lesen- oder in leichter Spracheversion. Mhm. Die ist gut verständlich und trotzdem fehlt dieses Ding an, wie kann ich es übersetzen, was bedeutet das in meinem Arbeitsalltag?
Ja.
Wie kann ich es in meinen Arbeitsalltag integrieren? Mhm. Und genau das passiert in der Arbeitsgruppe. Das ist nicht nur mit Piktogrammen, die einzelnen Artikel übersetzt werden, sondern auch immer wieder Inputs gegeben werden oder auch Aktionen organisiert werden. Also zum Protesttag zum Beispiel hat die Arbeitsgruppe Aktionen geplant mit Fähnchen, um auch die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, oder auch Weltfrauentag dieses Jahr. Da hatten wir, wie die Birgit schon erwähnt hat, die Daniela Rammel zu Besuch, die eben im Monitoring-Ausschuss sitzt und Expertin für Frauen mit Behinderung ist. Mhm. Hatten wir dabei, die uns geholfen hat, da den Artikel zu übersetzen und geschaut hat, wie wir arbeiten, wie wir das übersetzen, ob sie das alles nachvollziehbar findet und genau, wie sie das findet, und hat uns das okay gegeben und hat auch gesagt, dass sie es voll super findet, wie und was da gearbeitet wird.
Ich finde es ja total wichtig, dass man da auch im Austausch ist, dass man sich da Feedback einholt, weil es ja Pionierarbeit ist, wie du gesagt hast. Man macht das ja zum ersten Mal da bei Habit, gibt ja auch noch nicht so viele Erfahrungswerte, auf die man zurückgreifen kann, obwohl es ja auch schon so lange eigentlich Thema sein sollte. Katharina, du bist ja auch politisch sehr engagiert und hast da immer wieder auch Berührungspunkte, wahrscheinlich auch mit ganz vielen Menschen, die sich auch mit den unterschiedlichsten Themen befassen. Was glaubst du, was sollte vielleicht auf politischer Ebene oder auch auf Ebene der EntscheidungsträgerInnen passieren, damit die UN-Behindertenrechtskonvention vielleicht genauso ernst genommen wird wie das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz?
Ich glaube, dass tatsächlich schon ganz viel passiert. Also in Wien zum Beispiel gibt es das Projekt Inklusives Wien 2030, wo es zwei verschiedene Themengruppen gibt, wo ganz viel schon zu dem Thema auch gearbeitet wird. Mhm. Und es ist gleichzeitig, finde ich, auch ein bisschen so der Kritikpunkt, dass ganz viele Leute, so wie wir auch, in ihrer eigenen Bubble versuchen, Dinge zu verändern und das Ziel von Gleichstellung und Integration voranzutreiben und die Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Teilhabe dieser Personengruppe zu verstärken, und kochen immer alle so ein Gefühl, die eigene Süppchen. Und was uns fehlt, ist dieses, dass es eine große Sammelstelle gibt, wo all diese Projekte dann zusammenfließen oder eingespeist werden, wo man einfach sagen kann, hey, es gibt da eine Nummer, wo ich anrufe und sage, ich würde mich jetzt gerne beschäftigen mit wie kann ich als Mensch mit Behinderungen die öffentlichen Verkehrsmittel bestmöglich nutzen.
Ja.
Dass es dann zum Beispiel gibt, es gibt zum Beispiel Projekte zum Thema Mobilitätsassistenz.
Ja.
Da gibt es die Stelle ABCD, dorthin können Sie sich wenden. Kontaktinfos und so weiter und so fort. Also es passiert sehr viel in kleinen Einzeleinheiten und da würde ich mir wünschen, dass es ein großes Zusammenfließen gibt und ein gemeinsam Arbeiten. Ich finde es total schade, weil ganz viele Ressourcen aufgewendet werden und halt ganz viel Überzeugung da ist. Das merkt man ja auch bei uns in der Arbeitsgruppe. Und wenn dann auch viele leere Kilometer läuft, weil das schon teilweise schon erarbeitet wurde und ich es schön fände, wenn dass der Austausch da besser funktioniert. Das ist auch eben mit ein Grund, warum wir das Sprachrohr holen, weil man muss nicht immer alles neu erfinden, sondern man kann fragen, hey, was gibt's schon und wie können wir das auch für Habe zum Beispiel irgendwie gut nutzen.
Das heißt, dass diese Vernetzung da auch wirklich besser und mehr da ist, weil man muss das Rad ja nicht neu erfinden, wenn es ja schon da ist. Und wenn es da schon Projekte gibt, die man vielleicht für uns auch eins zu eins oder vielleicht auch ein bisschen adaptiert übernehmen kann, erspart man sich natürlich ganz viel Arbeit und kann man ganz schnell Dinge vielleicht auch für uns adaptieren und umsetzen, oder?
Absolut, also so wie diese Mobilitätsbegleitung, weil ich mir denke, da profitieren jetzt alle Beteiligten davon. Also ich erlebe das auch tagtäglich, weil einer unserer Kunden abgeholt wird von einer Mobilitätsassistentin und das ist total super. Ich habe die beiden letztens im Bus zufällig getroffen, habe das direkt gesehen und es war so schön zu sehen, auch wie die Leute reagieren. Ich habe dann die Assistentin gefragt, ist es nicht super anstrengend, Öffi zu fahren? Ich erlebe es regelmäßig bei der U-Bahn, bei der U6 zum Beispiel, dass ich RollstuhlfahrerInnen draußen sehe und mir denke, die kommen in die U-Bahn nicht und dann fahren teilweise 2, 3 U-Bahnen und die Person steht da noch immer, bis ich dann ganz oft hingehe und sage, hey, darf ich Sie unterstützen oder brauchen Sie Unterstützung?
Ja.
Und die Unterstützung aber nicht so aussieht, dass ich diese Person nehme und übergriffig bin, indem ich eine Rolli nehme und irgendwie in die nächste U-Bahn reinramme, sondern dass ich einfach irgendwie, wie Birgit auch schon gesagt hat, dass die Sprache verstärke oder halt irgendwie versuche, irgendwie den Raum einzufordern, den die Person braucht, indem ich sage, Entschuldigung, könnten Sie bitte auf die Seite gehen, da ist ein Rollstuhlfahrer, der auch gerne einsteigen möchte. Und das braucht es auch oft. Und die Assistentin hat gemeint, es ist aber schon besser. Also, dass auch die Awareness in der Gesellschaft schon ein bisschen besser ist.
Ja.
Dass ganz oft auch Leute fragen, ob sie helfen können oder auf die Seite gehen.
Ja.
Oder Leute teilweise vorgehen zum Busfahrer und sagen, da hinten ist ein Rollstuhlfahrer. Genau, solche Kleinigkeiten sind es auch. Also ich glaube, es passiert schon ganz viel, aber es ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben.
Absolut. Und wenn Menschen dann, wenn die Gesellschaft dann natürlich auch ganz viel Kontaktpunkte oder immer wieder auch in Berührung kommt mit solchen Situationen, ich glaube, da wird man dann auch einfach sensibler und aufmerksamer, oder?
Absolut. Und ich finde, was man auch nie vergessen darf, also wenn es um das Thema Barrierefreiheit geht, also ich persönlich bin der Ansicht, dass es nie eine absolute Barrierefreiheit gibt, weil einfach die Bedürfnisse so unterschiedlich sind.
Mhm.
Also wenn ich dann zum Beispiel irgendwo lese, wir sind ein barrierefreies Hotel, wo ich mir gedacht habe, okay, spannend. Ich mir dachte, ja stimmt, ich komme mit meinem Rollstuhl tatsächlich überall hin, aber angenommen, ich wäre erblindet, gibt es tatsächlich ein System, ein Blindenleitsystem, das mich auch irgendwie zu einem Speisesaal führen würde oder nicht?
Mhm.
Und also es gibt so viel Unterschiedlichkeiten. Ich glaube, was auch wichtig ist, wenn wir über das Thema sprechen, dass wir alle eigentlich auch irgendwann mal eine Form von Behinderung haben können, dass uns das nicht bewusst ist. Also wenn ich jetzt nach Hause fahre und von meinem Rad runterfahre und mir wieder meine Kniescheibe breche, dann habe ich wieder einen Liegegips oder dann habe ich einen Gips und auf einmal bin ich auch darauf angewiesen, dass Leute Rücksicht nehmen und ich mit der U-Bahn fahren kann.
Mhm.
Und das vergessen wir ganz oft. Also wir haben immer dieses Bild von Menschen mit Behinderungen und das ist immer so ein abstruses Bild, weit weg und gefühlt auch, so wie wir vorhin schon hatten, so am Rande der Gesellschaft, aber eigentlich steht total in der Mitte der Gesellschaft.
Absolut.
Weil wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und letztlich ist es ja genau das. Also es geht ganz oft nicht um behindert sein, sondern behindert werden und dass darum geht, diese Barrieren irgendwie abzubauen.
Auf alle Fälle, und da bin ich auch, stehe ich wirklich auch dafür und dahinter, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Katharina, du hast ja gesagt, ganz viele Organisationen sind ja da auch schon dabei, ganz viele Menschen kümmern sich da um das Thema. Ich nehme an, dass da jetzt nicht nur Betreuungspersonen sich damit auch auseinandersetzen, sondern auch wirklich Menschen mit Behinderungen, die vielleicht auch tagtäglich irgendwie eine Barrieren in ihrem Leben auch erfahren. Wie schaut das aus? Gibt es da auch sowas wie, wir haben schon einmal bei Habit in einer Podcast-Episode darüber gesprochen, Selbstvertreterinnen oder Menschen, die ihre eigenen Interessen da auch vertreten?
Ja, absolut gibt's. Also sowohl in der Arbeitsgruppe, also wir haben auch ein Mitglied in der Arbeitsgruppe, die selber Rollstuhlfahrerin ist, was uns auch wichtig ist, weil die ganz oft aus der selbstbetroffenen Sicht Dinge einbringt oder auch uns das ganz oft hilft, die Artikel zu übersetzen aus der Sicht. Mhm. Ich glaube, dass auch ein wesentliches Ziel eben diese Selbstvertretung tatsächlich ist. Also eben dieses Klassische ist auch so ein klassisches Slogan oder Slogan ist jetzt irgendwie das falsche Wort dafür, aber dass man in der Behindertenarbeit ganz oft sagt, nichts über uns, ohne uns. Mhm. Also dass es immer darum geht, Menschen mit Behinderung einzubinden und keiner weiß besser, was das Bedürfnis ist als die Person selbst.
Absolut.
Und das sehe ich halt auch als einerseits als Herausforderung, aber auch als Forderung an die Politik, dass man Räume schafft und Inklusion auch da versucht voranzutreiben. Mhm. Also wir haben schon darüber gesprochen, ist es tatsächlich möglich, bei verschiedenen Veranstaltungen teilzunehmen, wenn ich dort keinen ÖGS-Gebärdendolmetsch dabei habe oder wenn ich einfach nicht dorthin komme, weil es keine Rampe gibt, dann ist das keine inklusive Veranstaltung und das eigentlich in einem Jahr 2024 jede öffentliche Veranstaltung oder die auch öffentlich finanziert wird, barrierefrei sein sollte, beziehungsweise möglichst barrierearm sein sollte.
Ja.
Und klar kann man dann auch wieder feststellen, hey, okay, total viel bedacht, aber dieses oder jenes nicht.
Mhm.
Vielleicht kann man da noch etwas machen und es auch die Möglichkeit gibt, das rückzumelden und dass das ernst genommen wird.
Gibt es da die Möglichkeit, das rückzumelden? Gibt es da Stellen, die das tatsächlich auch ernst nehmen oder nur so eine, sprich mir das auf eine Mailbox und wir kümmern uns vielleicht in 30 Jahren um dieses Anliegen?
Nein, natürlich. Also es gibt schon Stellen, die das sehr ernst nehmen.
Mhm.
Also es gibt zum Beispiel eben auch, wie wir vorhin schon hatten, den Monitoring-Ausschuss, der sich damit befasst. Also es ist ein unabhängiger Ausschuss, der sich damit befasst, dass die Menschenrechte für Menschen mit Behinderung eingehalten werden. Der beschäftigt sich mit der öffentlichen Vertretung, also auf Bundesebene.
Mhm.
Genau. Und auch sonst sämtliche Selbstvertretungsvereine oder auch der Behindertenrat. Also es gibt schon auch Stellen, an die man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel aufgrund von seiner Behinderung auch diskriminiert wird, wo man das zumindest melden kann. Und ich finde, es geht ja auch ganz oft darum, sich Gehör zu verschaffen bzw. gehört zu werden, dass man dann schaut, was kann man besser machen.
Ja.
Also wir haben ja auch ein Gleichstellungsgesetz.
Mhm.
Ist auch sehr wesentlich. Also es gibt eines, das Behinderteneinstellungsgesetz und das Gleichstellungsgesetz, weil ganz klar geregelt ist, dass man nicht aufgrund von einer Behinderung benachteiligt werden kann.
Ja.
Und natürlich kann man da irgendwie dann auch eine Schlichtung zum Beispiel herbeiführen, wenn ich irgendwie, also da gibt's, man kann mittelbar oder unmittelbar mittelbar oder unmittelbar diskriminiert werden.
Ja.
Zum Beispiel Klassiker, ich habe eine Hörbeeinträchtigung, gehe in den Supermarkt und es wird durchgesagt, heute -20% auf Eis. Wenn ich es nicht höre, dann kann ich von diesem Angebot nicht profitieren. Sprich, es war eine unmittelbare Behinderung, weil es nicht eine mittelbare, sprich eine direkte Behinderung ist.
Ja.
Ich erfahre dadurch einen Nachteil.
Ja.
Und darum geht's, dass man solche Dinge irgendwie mitdenkt. Gibt auch total coole Projekte. Unlängst habe ich gelesen von einem Artikel, ein Supermarkt, der seine Regale jetzt mit Brailleschrift gestaltet oder auch Supermärkte, die eine Stunde für Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen eingeführt hat, wo es dann nicht diese nervigen La-La-La-La-La-Musik und alle drei Minuten ein übrigens, heute ist ein Brötchen im Angebot, Musik gibt. Und ich glaube, genau solche Schritte sind's und genau sowas braucht's.
Glaubst du, sind wir da schon auf einem guten Weg? Glaubst du, ist die Gesellschaft da schon in der richtigen Richtung unterwegs oder braucht es da noch viel?
In der richtigen Richtung unterwegs, aber ich glaube schon, dass noch viel braucht. Also auch wenn ich gerade auch UN-Behindertenrechtskonvention, weil ich mir denke, 2008 ratifiziert, jetzt haben wir 2024, was ist tatsächlich passiert? Also ich glaube, es passiert viel, aber es könnte noch so viel mehr sein. Und ich finde, wenn man in andere Länder schaut, sieht man auch, wie viel mehr noch möglich ist.
Hast du da schon irgendwie Vergleichswerte oder hast du da schon irgendwie was gesehen oder direkt erfahren?
Ja, also ich denke ganz oft auch an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Wenn ich mir denke, zum Beispiel in Triest gibt es ja seit gefühlt Ewigkeiten das Konzept der offenen Psychiatrie, wo einfach die Leute ins Gemeinwesen integriert werden. Es zwar Ambulanzen gibt, wo sie hingehen können, aber dieses klassische, du bist im Krankenhaus, du bist auf du bist dort auf einer Station aufgenommen oder so, das gibt's nicht. Das ist alles ambulant und der Mensch mit Behinderung, mit einer psychischen Beeinträchtigung hat dadurch viel mehr Selbstbestimmung. Mhm. Sind auch einfach im öffentlichen Raum überall zu sehen. Das sind einfach irgendwie die Gärtnerinnen im Stadtpark. Das sind die Leute, die mich empfangen am Bezirksamt. Mhm. Und genau das braucht's und genau das brauchen wir auch. Einfach viel mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung, viel mehr Chancen für Menschen mit Behinderung und ja, Aufgabe von nicht, also von Menschen, die nicht behindert sind oder begleiten, ist auch eben auch Möglichkeiten zu schaffen oder eben auch so wie unsere Arbeitsgruppe aufzuzeigen, hey, wartet mal, wenn wir über einen Weltfrauentag reden, wo sind die Frauen mit Behinderungen, auf die vergessen wir komplett.
Mhm. Das heißt, man kann sagen, sichtbar sein, sich vernetzen, für seine Themen, für seine Dinge auch einstehen, die Institutionen, die es ja auch schon gibt, wirklich in Anspruch nehmen, sich beschweren, sich für seine Rechte auch einsetzen und das tatsächlich fordern, fördern und ja, dafür stehen.
Genau, klingt einfach, als es ist, aber man merkt schon, wie umfangreich es ist. Aber wichtig ist halt einfach, ja, was tun, einfach was tun und das kann eine jede Person.
Absolut. Und ich glaube, das ist auch der Appell von dieser heutigen Episode. Liebe ZuhörerInnen, bitte seid aufmerksam, schaut euch einfach einmal um. Nehmt wahr, welche Menschen sind in eurem Umfeld. Vielleicht entdeckt ihr auch Menschen mit Behinderungen. Vielleicht ist es oft auch gar nicht irgendwie ersichtlich, muss auch gar nicht ersichtlich sein. Ich denke, wenn jeder da ein bisschen mehr aufeinander schaut und mehr Rücksicht nimmt aufeinander, wird die Welt sicher ein bisschen schöner werden. Katharina, vielen Dank, dass auch du dir Zeit genommen hast, über dieses ganz, ganz, ganz wichtige Thema zu sprechen. Dankeschön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ihr seht, es ist noch viel zu tun. Wir sind am richtigen Weg, aber gemeinsam schaffen wir das, dass Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft auch den Platz haben, den sie verdienen. Dann freue ich mich schon, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Habit Talks All Inclusive.